Ich möchte euch auch meinerseits herzlich begrüßen, oder wir möchten euch begrüßen, weil diese Predigt machen Annelies, meine Frau und ich zusammen. Sie liest dann jeweils die Bibeltexte und ich sage das zwischendurch. Und diese Folientexte, was ihr seht auf den Folien, das ist praktisch meine Predigt. Und die, ich habe draußen einige gedruckte Exemplare hingelegt. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass man diese Texte auch auf der Webseite der Heilsarmee herunterladen kann. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, warum macht denn der so Bibelverse und dann wieder Fragen? Und da müssen wir überlegen und ich beantworte dann eigentlich diese Fragen, oder? Und das kommt halt, weil ich jahrelang Hauskreise geleitet habe, auch Studentenbibelgruppen, und da ging es um Wachstum, oder, dass die Christen wachsen. Und dazu ist es eben gut, wenn man Bibeltexte wirklich mal liest und dann über Fragen nachstudiert. Und ich kann fast gar nicht anders, als so zu predigen, oder? Gut, wir haben heute ein interessantes Thema, Hingabe, Teil 1, gell? Das ist Teil 1. Teil 2 kommt dann noch. Und wir lesen dazu aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2.
Durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Jetzt, welche Themen kommen vor in diesem Text? Ich habe es euch jetzt hier aufgeschrieben. Das Leben ist ein Gottesdienst, also in der Hingabe des Leibes, das ist Gottesdienst. Und dann heißt es Hingabe unserer Leiber als Opfer. Und das Wunderbare, unsere Gesinnung wird erneuert. Und dann, wir erkennen den Willen Gottes, das ist die Folge. Das ist kein Problem, den Willen Gottes zu erkennen, oder? Aber die Frage ist ja, warum steht dann hier den Leib hingeben? Jetzt lesen wir nochmal Vers 1 von Römer 12.
Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt oder darbringt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.
Genau, jetzt zuerst noch eine Erklärung zum Begriff hingeben. Es heißt, ihr gebt eure Leiber als Opfer hin, also hingeben. Andere Übersetzung ist darbringen oder darzustellen oder einfach auch völlig zur Verfügung stehen oder sich zur Verfügung stellen. Völlig. Und es ist eine Ermahnung an Christen, das merken wir an dem Satz, dass Paulus sagt, ich ermahne nun euch, liebe Brüder. Also an die Frauen geweint, oder? Ich habe dann schon Christen gekannt. Ja, wir sind ja nie genannt, oder? Die Schwestern. Aber das gilt für beide. Und Brüder oder Schwestern, das ist immer, immer sind da Gläubige gemeint, also wiedergeborene Christen. Das sind nicht irgendwelche Leute, die nie etwas von Jesus gehört haben. Versteht ihr? Sondern wirklich ein Gläubiger, der sagt, ja, warum dann noch hingeben, oder? Das ist doch sowieso klar. Und was zeigt uns die Aussage durch die Barmherzigkeit Gottes? Und da ist wichtig, dass wir da eben sehen, Gott ist Barmherzigkeit. Es ist nicht so, wie manche dann denken, Gott ist strafend, drohend oder der immer richtet, Und dann denkt der Christ, ja, ich genüge ja eh nicht, oder? Ich kann machen, was ich will. Es ist immer zu wenig. Ist nicht dieser Gott gemeint? Das ist ein völlig falsches Gottesbild. Sondern es ist der Gott, der barmherzig ist, der will, dass wir mehr von seiner Herrlichkeit erleben. Oder? Das ist wichtig, den Zusammenhang zu sehen. Und der sagt jetzt euch, gebt eure Leiber hin als lebendiges Opfer. Ich meine, die Frage ist ja schon hier, warum steht da nicht einfach, gebt euren Willen hin? Oder den Verstand? Oder eure Seele? Oder den Geist? Oder wir sagen doch immer, beim Christsein geht es um unsere Willensentscheidung. Und nein, Leib. Oder das ist ganz eindeutig. Mit dem Begriff Leib ist im Grunde genommen eine ganze Person mit allem einen Handeln. Oder man kann sagen, mein ganzes alltägliches Leben, so wie ich es lebe. Oder wenn ihr jetzt nachher in die Gassenküche geht und einen Kaffee trinkt, sagt ihr, ich gehe mit dem Verstand hin. Oder ich gehe mit dem Willen hin. Da lacht ihr, oder? Oder wenn ihr nachher noch in den McDonald's geht und eine Portion Pommes frites essen möchtet, sagt ihr, ich gehe mit meiner Seele hin. Oder mit meinem Geist. Nie, oder? Ihr lacht jetzt, weil im hebräischen Verständnis meint man eben, im hebräischen Verständnis ist das eigentlich gar nicht unterschieden. Geist, Seele, Leib, das wird immer praktisch als eine Person gesehen, als eine Identität. Und da wird nicht so sehr unterschieden. Und es wird vielmehr so verstanden, Christsein betrifft deine ganze Person. Und die lebst du, was du lebst, das lebst du in deinem Körper. Ist wichtig, ganz wichtig. Klar, das hat auch zu tun mit Wille, mit Einstellung, ist schon klar. Aber letztlich betrifft es meinen Körper, meine ganze Person, so wie ich herumlaufe. Und jetzt habe ich euch eine Stelle aufgeführt, wo wir sehen, die Erlösung Jesu schließt unseren Leib ein. Wir lesen dazu aus 1. Korinther 6, die Verse 18 bis 20.
Fliehet die Hurerei. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib.
Ja, was kann uns da ermutigen? Also mich persönlich ermutigt das, weil wenn wir die Aussagen anschauen, die sind absolut super. Dass ich sagen kann, mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist in mir. Es heißt ja, der in euch ist, also wohnt, bleibt, der in euch ist. Und ich habe von Gott seinen Geist empfangen, oder? Den ihr von Gott habt. Als praktisch Zusage, den habt ihr, den besitzt ihr. Ist doch super. Und nachher heißt es noch, und dass ihr euch nicht selbst gehört. Also ich meine, ihr wisst ja, beginnt der Vers, oder? Ihr wisst ja, dass ihr euch nicht selbst gehört. Also er meint den Leib. Und im Zusammenhang sehen wir, warum das so ist, oder? Im Vers 18 vorher oder im Zusammenhang steht eben, dass Paulus die Leute warnt, ja nicht in Unzucht zu geraten. Weil das sieht man ganz klar, wenn schon die Erlösung Jesu für unseren Körper auch gilt, darum ist ganz klar, jede Sünde, die wir tun, oder Unzucht, Hurerei, das passt nicht zusammen, das geht nicht. Und das ist schon interessant, ihr gehört euch nicht selbst. Jetzt kannst du das positiv oder negativ auffassen, aber in Gottes Absicht ist es immer positiv. Also wenn ich mir nicht selbst gehöre, dann weiß ich auch, seine Erlösung ist total für mich da. Ich gehöre sogar ihm. Ich muss nicht nur einfach allein um mein Selbst kämpfen. Und dann heißt der fünfte Punkt, durch die Erlösung Jesu bin ich teuer erkauft. Und dann durch meinen Körper wird Gott gepriesen. Ich meine, das ist so. Oder darum preist Gott mit eurem Leib. Habt ihr das schon mal überlegt? Also ich muss ehrlich sagen, das war für mich lange Zeit schwierig. Versteht ihr? Ich sehe fast nichts, oder? Darum habe ich hier mein Notebook und ich muss das kann es gar nicht lesen. Ich muss es hören, oder? Und darum preist Gott durch euren Leib, oder? Schwierig. Wenn man es menschlich anschaut, stimmt. Und unser Leib, unser Körper, unser irdisches Wesen ist immer von der Vergänglichkeit geprägt und dennoch ist es ein Tempel Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch. Und mir macht das jetzt Mut, dass ich sagen kann, ja sogar meine Augen, die praktisch nichts mehr sehen, oder? Da ist der Heilige Geist auch drin. Warum denn nicht? Gehören meine Augen nicht zu meinem Körper? Und jahrelang habe ich ja meine Augen immer so angeschaut, so blöd diese Augen, dass die nicht gut sehen. Ist ja logisch, gell, wenn du Einschränkungen hast. Aber es ist doch ein Vorzug, wenn du sagst, nein, da wohnt der Geist auch. Egal, wie sie jetzt gerade zweck sind, versteht ihr? Und das ist auch eine Substanz, das gibt Kraft, wenn du eben sagen kannst, egal in welchen Leiden ich stehe, Jesus sieht mich so, als Tempel des Heiligen Geistes. Klar, die Frage ist, wie weit wirkt sich jetzt das aus, in einer Heilung oder nicht. Aber die Tatsache bleibt doch. Auch in meinen Augen kann der Heilige Geist wirken, gar kein Problem. Oder? Gut, jetzt wollen wir wieder zurück zum Römer 12, 1 und 2 und dann fragen wir uns, welche positiven Eigenschaften stehen dort drin?
Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Gut, wenn wir jetzt die Auswirkungen anschauen, dann habe ich sie euch aufgeschrieben. Oder dass Gott mich bewertet, mein Opfer bewertet er als lebendig, als heilig, als Gott wohlgefällig, ist ein Wohlgefallen. Es hat da nichts zu tun mit einem Schlachtopfer von früher auf dem Altar, sondern völlig das Gegenteil. Meine Hingabe, ich stelle mich ihm völlig zur Verfügung, aber dann bin ich wohlgefällig. Mein Opfer ist lebendig, heilig. Und ich diene so Gott. Ganz klar, das sei euer Dienst, das ist euer Gottesdienst. Also nicht mit Leistung und so krampfen und ich muss, sondern einfach mal Hingabe. Und eben, ihr stellt euch nicht dieser Welt gleich, also ich muss, ich kann mich abgrenzen, versteht ihr, vom weltlichen Leben, von der sündhaften Art, die natürlich auch in uns steckt. Aber es gibt eine Abgrenzung. Und mein Sinn wird erneuert, das ist ja interessant, wir können jetzt da nicht darauf eingehen, aber da steht eigentlich drin wortwörtlich, am Geist eures Sinnes zutiefst drin wird dein Sinnen erneuert durch Gottes Geist. Und nachher sage ich, kann prüfen, ich kann Gottes Willen erkennen. Aus dieser Erneuerung heraus passt das. Ich kann erkennen, was gut, wohlgefällig ist, vollkommen ist. Das kann ich merken, erkennen. Ich begreife es. Aber gell, das ist jetzt die Auswirkungen, die auch so wunderbar da drin stehen. Und dann die Frage im praktischen Leben, ja, passiert das? Und ich muss ehrlicherweise sagen, gebe ich mich dann hin als lebendiges Opfer in all meinem Tun, dass da mein Sinn erneuert wird und dass ich dann Gottes Willen erkenne. Und ich habe schon Beispiele bei mir erlebt, gerade im Geschäftsleben, wo ich nachher gedacht habe, du, das habe ich schlichtweg nicht erlebt. Wisst ihr? Ich habe nachher nachgedacht und überlegt, habe ich dann da in dieser geschäftlichen Tätigkeit, in meinem großen Projekt, wirklich nach dem Willen Gottes gefragt? Oder habe ich da die Stimme Jesu gehört? Muss ich nach Jahren sagen, nein. Ist mir erst bewusst geworden, nach diesen Geschäften, wie das saumäßig schwierig war. Versteht ihr? Unmögliche Sachen passiert. Gut, der Herr hat schon geholfen da hinaus, aber da fragst du dich, warum dann diese Dinge? Warum muss ich da so hineinrasseln? Und ich habe nachher gemerkt, aha, Geschäfte, super Geschäft, da kannst du was verdienen, oder? Rein menschlich, weltlich angeschaut und dann Geschäft eingewilligt und am Schluss hast du gemerkt, oh, da sind ja massive geistliche Hindernisse drin, oder? Und das ist schon ein Spannungsfeld, versteht ihr? Wenn ich in der Welt lebe, haben wir ja auch dieses Umfeld, diese Maßstäbe, wir können diese auch übernehmen. Und ich musste bei diesem Geschäft erkennen, hey, hallo, da kannst du, warum hast du vorher nicht gefragt? Versteht ihr, das ist immer ein Spannungsfeld. Gut, das Gute ist, man kann dann auch einen Fehler machen und der Herr hat mir dann auch geholfen aus dieser Situation wieder heraus. Aber das persönliche Erleben, müsste ich dann sagen, da habe ich den Willen Gottes gar nicht gesucht, gar nicht danach gefragt. Und dementsprechend war dann auch mein Erleben. Aber versteht ihr grundsätzlich die andere Seite, die göttliche Sache, die stimmt doch. Heute, wenn ich Geschäfte mache, dann frage ich mal, Herr, ist das nach deinem Sinn? Und dann brauche ich ein ganz klares Ja von oben, sonst mache ich keine Geschäfte mehr. Weil dann gibt es eben vielleicht Riesenprobleme, die ich mir ersparen könnte. Und vor allem auch, wenn ich im erneuerten Sinn lebe, dann wirkt auch der Herr völlig anders. Dann wirst du sein Wirken voll erleben, dass du dann seinen Willen verstehst und dass es nachher gut, vollkommen und Gott wohlgefällig verläuft. Ist absolut genial, wunderbar. Und probiert das mal voll aus. Im Spannungsfeld kann ich, will ich nach dem Willen Gottes leben. Ist doch super, wenn ich dann noch weiss, er erneuert meinen Sinn. Gut, die Voraussetzung ist, gib dein Leben hin, ohne Wenn und Aber. Voll. Gut, ich habe jetzt eben in den nächsten Kapiteln überlegt, was bedeutet Hingabe im praktischen Leben. Und wir können heute nicht alles anschauen, aber ich sage euch schnell die Bereiche. Jetzt, wenn wir mal die Berufung der Jünger Jesu anschauen, Anneliese, liest mal diese Verse aus Markus 1, 16 bis 19.
Genau, ja. Als Jesus aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach.
Ist doch schon noch krass, hä? Wie Jakobus da einfach weggeht, den Vater und die Tagelöhner, lässt er einfach sitzen. Oder auch Simon Petrus, das ist Petrus, und sein Bruder Andreas, die gehen einfach weg. Jesus ruft, weg. Steht dir vor, von der Arbeit, einfach weg. Also wir haben das letztens in einer Männerrunde überlegt, oder? Diesen Ruf Jesu an die Jünger, das ist auch Hingabe, ist ja Nachfolge, Hingabe. Da haben wir uns überlegt, wie würden wir reagieren? Einfach einmal ein Ruf und da würdest du gehen. Da haben alle gesagt, in der ganzen Runde, nein, niemals. Da müssen wir mehrmals mit Jesus reden, ja, wie geht denn das und so. Und dann kam natürlich auch die Frage auf, ja, wie ist denn das mit der Existenz? Von was lebe ich dann? Petrus und Andreas, die gingen ja weg vom Fischen, oder? Und die Existenzfrage kam natürlich und dann auch die Frage, ja, wie wäre es dann mit der AHV und der Pensionskasse? Ja, aber das sind wir heute. Versteht ihr? Das ist völlig normal. Und man merkt dann schon, Nachfolge Jesu früher bei diesen Jüngern. Gut, man weiß nicht viel, man weiß nur, dass sie später wieder zurückgingen zum Fischen. Aber die Frage ist ja schon, wenn ihr jetzt von Missionaren hört, die einfach in einen vollzeitlichen Dienst gehen und nachher von Freunden abhängig sein müssen, wirklich ihre Tätigkeit aufgeben, oder? Ach, Hingabe. Gebt eure Leiber hin als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist praktische Anwendung, aber die Spannung, versteht ihr, die ist da. Meine Frau und ich, wir haben das auch erlöst. Ich erzähle euch das als Zeugnis. Mit 24 war ich in den letzten Semestern meiner Ausbildung zum Ingenieur. Ich war an einer Fachhochschule und da habe ich mir diese Frage überlegt. Soll ich wirklich so in einen vollzeitlichen Dienst? Soll ich noch eine Bibelschule machen und dann in einen Dienst? Hin und her überlegt. Und dann war es eben so, dass ich schon im fünften Semester haben wir so Semesterarbeiten gemacht und wir haben zu zweit eine Maschine entwickelt, ein Kollege und ich, oder? Und da haben wir elektronische Teile sortiert. Und nachher haben wir natürlich das verglichen mit einer Firma, die schon solche Maschinen herstellt. Ich habe denen geschrieben, wir haben da eine neue Maschine entwickelt, die hat so und so viel Sortierleistung. Die war gut, sehr gut, also Bestandteile sortieren. Und die haben sofort zurück sich gemeldet und gesagt, was ist das? So eine gute Maschine. Wir geben Ihnen gleich eine Stelle. Können gleich zu uns kommen in die Firma. Wir stellen Sie gleich an als Maschineningenieur. Und dann kam noch ein zweiter, das war dann an der Goldküste, Ingenieurbüro. Stelle dort angeboten, ohne Bewerbung. Und meine Frau, wir waren da noch verlobt und überlegt, ja du, wie geht unser Weg weiter? Und wir haben das echt überlegt, du, an der Goldküste wohnen, guter Lohn. Ich, sie kann noch als Pflegefachfrau arbeiten. Da kannst du alle Wünsche erfüllen. Wirklich, haben wir überlegt. Und dann haben wir aber auch, ich hatte einen guten Freund, einen Christen, einen älteren Ingenieur, der hat das irgendwie auch anders angeschaut. Und dann haben wir das hin und her besprochen. Und dann hat er gesagt, ja, er hat mehr das Geistliche gesehen. Und wir haben aber gewusst, wenn wir dorthin gehen, dann haben wir kein Einkommen, oder? Dann machen wir Bibelschule, da verdienen wir nichts. Nachher im geistlichen Dienst, das wussten wir, da haben wir Kosten durch und 300 Franken Taschengeld. Und dann, versteht ihr, die Spannung, die habe ich konkret erlebt, aber irgendwo mit 24, 25 denkst du, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. All das andere wird auch obendrein gegeben werden. Nachdem haben wir gehandelt. Und dann sind wir 20 Jahre, 22 Jahre in dem Bereich gewesen und effektiv nichts verdient. Sogar noch zu wenig AHV einbezahlt und Pensionskasse praktisch keine. Und Jesus steht doch dazu. Heute muss ich sagen, er steht dazu. Also wirklich. Das sagst du menschlich gesehen, schwierig. gerade für unsere Verhältnisse, versteht ihr, als Schweizer. Aber Jesus steht dazu, wir haben es nachher erlebt, also wirklich. Da können wir den Schritt wagen, wenn es innerlich klar ist. Versteht ihr? Und das war es für uns damals. Und jetzt Beispiel 2 und 3, die nehmen wir nächstes Mal dran. Und zwar, da geht es eben um die Frage, wenn man dann Hingabe gibt, eure Leiber hin, und man hat dann eine Behinderung, Schwachheit, Leid, was dann? Ist auch ein Lebensbereich, kann ja sein, oder? Wie in meinem Fall. Dann nahm die Sehbehinderung zu, dann merkst du, kannst nicht mehr so arbeiten, wie du willst, oder? Stimmt das auch? Wie geht es dann mit der Hingabe an Jesus? Oder dann 3. Wenn man jetzt die nächste Folie ist auch ein Lebensbereich. Wenn ich dann merke, zum Beispiel, wir kennen ja viele Leute, die sagen dann, ich bin einfach minderwertig. Oder ich kann mein Leben nicht so, ja, wenn ich mich so minderwertig fühle, übergangen fühle, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachfühlen könnt, aber die sind einfach vom Leben her so geführt. Ich habe wenig Selbstwert, Angst vor Versagen, ich genüge nicht. Ich kann nicht als Original nach meinen Herzenswünschen leben. Mein Leben wird bestimmt vom Umfeld und den Umständen. Oder ich bin das Opfer meiner ungelösten Probleme. Wie geht's dann? Wirklich, es gibt so Leute. Ich meine, ich habe das auch erlebt, oder? Der Minderwert, wenn man dann nicht mehr das arbeiten kann, was man will. Aber dann bin ich, ja, dann magst du eigentlich äußerlich wirklich das Opfer meiner Probleme oder meiner Behinderung. Aber wie geht's dann? Gilt das noch? Gebt eure Leiber hin und nachher diese Segnungen. Aber nehmen wir das nächste Mal dran. Und jetzt, wenn wir das Beispiel 4 nehmen, das wollen wir noch anschauen. Was bedeutet die Aussage, also die Hingabe im praktischen Leben, das ist jetzt mehr für uns, wenn es da heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, oder? Ja, sondern ändert euch die Erneuerung eures Sinnes, was bedeutet denn das? Und dann müssen wir mal überlegen, was ist dann in unserer Welt? Also stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und wenn du mal fragst, was sind dann die Prioritäten in unserer Gesellschaft? Überleg mal in der Schweiz, rund um uns herum. Dann musst du sagen, genügend Geld, Lebensqualität, Gesundheit, oder? Hauptsache man ist gesund. Dann natürlich Besitz, Komfort, Vergnügen, Freizeit, Ferien, oder? Das ist wichtig. Und vor allem, was ich auch immer wieder höre, persönliche Träume und Wünsche erfüllen. Und wenn man dann diese Dinge hat, oder, dann sagt man, jetzt habe ich erfülltes Leben. Und wir können uns wirklich sehr viel ermöglichen. Aber die Frage ist ja, gibt es echte Lebenserfüllung, wenn ich alle meine Wünsche erfülle? Also ich habe vor 2 Jahren so etwas erlebt, oder? Persönlich interessiere ich mich sehr für Geschichte und Geografie und vor allem auch für die Länder im Osten, also bis hin zu Sibirien, oder? Und da haben wir vor 2 Jahren 2 Reisen gebucht. Schöne Baltikumstaaten, also Litauen, Lettland, Estland. Ich wollte da Gebäude anschauen, schöne historische Dinge. Und eine 2. Reise in das Flusssystem nach Sibirien. Super Sache, das Sibirien, wisst ihr das? Einmalig. habe ich diese Reisen gebucht. Warum? Ja, es sind meine Wünsche, meine Träume. Oder? Und ich habe sogar den Herrn gefragt, soll ich das? Ja, kannst gehen. Kein Problem. Gut, was ist dann gekommen? Corona. Beide Reisen wurden gleich abgesagt. Und dann habe ich mir eben diese Fragen ganz, ganz klar gestellt. Gibt es für mich echte Lebenserfüllung, wenn du alle deine Träume und Wünsche erfüllst? Ich habe es natürlich mehr irdisch verstanden, versteht ihr? Und nachher, nach dieser Absage der Reise, habe ich lange darüber nachgedacht, was ist denn da los? Gibt es dann wirklich Erfüllung? Und ich habe dann nachher gedacht, ja, ich wäre dann schon in Sibirien, auf diesem riesen Flusssystem der Lena und könnte da in alle Nebenflüsse mit dem Schiff fahren und dann sehe ich noch diese Stadt am Nordkap oder am, sehe ich die, oder? Gibt das wirklich Erfüllung? Und ich habe dann lange nachgedacht und nachher auch die andere Frage, was ist denn wirklich die Priorität im Leben? Und ich habe mir dann das überlegt, auch nach Matthäus 5, ihr kennt ja vielleicht die Seligpreisungen von Jesus, oder? Dort sagt er, wirklich selig sind. Oder wenn man sagt, glückselig sind, kann man auch übersetzen. Oder noch andere Übersetzung, glücklich zu preisen sind die. Dann steht immer etwas. Und das ist schon super, versteht ihr, wenn man dann sagen kann, glücklich zu preisen, ich erlebe eine Glückseligkeit. Jetzt, das ist nicht gemeint für den Himmel, versteht ihr, Seligpreisungen. Gut, und wenn du dann nachher nachschaust, kannst du mal selber nachlesen, Matthäus 5, Seligpreisungen, dann glücklich, glückselig sind und dann steht etwas. Ich habe dann nachgeschaut, steht da, glückselig ist der, der eine Ferienreise nach Sibirien macht. Nein, steht nicht drin. Eigentlich immer, ganz klar, immer nur der Bezug zu Gott. Die Herrlichkeit, da kommt die Glückseligkeit. Aber das ist doch immens, oder? Und da müssen wir uns schon überlegen, wie leben wir dann? Und warum stehe ich dann am Morgen auf? Versteht ihr? Was ist wirklich die Priorität? Was macht mich glückselig? Und jetzt, wir schließen mit diesem Freund da. Ich habe kürzlich, Beispiel 5. Ich habe kürzlich jemanden getroffen, oder wo der hat gesagt, Hingabe an Jesus, das ist das Wichtigste für mich. Und da hat er immer solche Sachen gesagt. Ich gehe voll Bretsch vorwärts mit Jesus. Also versteht ihr Bretsch? Schweizerdeutsch. Volle Breitseite vorwärts mit Jesus. Voll Bretsch vorwärts im Glauben. In allem, was ich lebe und tue, ich folge Jesus nach. Voll. Und irgendwie hast du es ihm angemerkt. Konnte ich nicht leugnen. Aber gell, habe ich mir schon überlegt, ist wirklich, das wäre ja die Priorität. Ich habe euch da einen Vers aufgeschrieben, Kolosser 3, 17. Annelies, kannst du mal den lesen?
Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.
Da haben wir so einen Vers, oder? Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles. Und ich habe unten die Frage geschrieben, was kommt zweimal vor? Tut alles. Komisch, hä? Habt ihr das schon mal überlegt? Das heißt dann noch, mit Worten oder Werken. Tut alles im Namen Jesu, oder? Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also schon krass, wenn man das überlegt. Alles, was wir tun mit Worten oder Werken, was bedeutet das? Ja, eigentlich mein tägliches Leben. Was hast du heute Morgen gemacht? Alles, was du tust mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen Jesu. Also das heißt, oder was heißt das, oder im Namen Jesu tun, heißt eigentlich aus der Verbindung mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm, in der Beziehung mit ihm, in der Abhängigkeit von ihm, in seiner Kraft. Also wirklich voll in der Beziehung mit Gott leben und so alles tun. Und das hat eben mein Bekannter so voll gelebt. Er hat wirklich das, er hat auch einen super Dienst gehabt, oder? Oder immer noch, und so eine Einstellung, oder? Und wir wollen das nächstes Mal anschauen, Hingabe in der täglichen Arbeit. Vielleicht könnt ihr diese Verse mal zu Hause noch lesen. In 3 Wochen machen wir da weiter. Und dann fragt ihr mal, in welcher Haltung arbeiten wir als Jünger Jesu? Und wenn wir diese Verse durchlesen, Kolosser 3, 22 bis 24, da steckt ein riesiger Segen drin, weil wir nämlich sehen, dass hier die Arbeit, die wir täglich tun, zum Dienst für Jesus werden kann. Und Anneliese kann diese Verse zum Schluss noch lesen.
Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt, also Aufrichtigkeit des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als gelte es dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus.
Seht ihr am Schluss, ihr dient dem Herrn Christus. Und es geht um die Sklaven, die arbeiten. Oder vorher wisst ihr nicht, dass ihr vom Herrn ein Erbe, ein Lohn empfangen werdet als Erbe. Wunderbar. Aber wenn wir vorher lesen, Vers 23, alles, was ihr tut, merkt ihr, das tut von Herzen, als Geld ist dem Herrn. Da haben wir wieder diese Hingabe, dass es dem Herrn für den Herrn ist und nicht für Menschen. Versteht ihr, das ist auch so ein Bereich, wo ich ja meine Hingabe leben kann. Aber ich sage euch, diese Verse, die habe ich, ich erzähle das euch das nächste Mal, die sind so eine tiefe Wahrheit, wenn man sie ausleben kann. Das ist so wunderbar, weil wir dann sehen, da liegt so ein tiefer Segen drin, wenn ich dann sage, ich alles, was ich tue, das tue ich so, wie wenn es für Jesus wäre. Das ist eine Haltung. Ist natürlich Hingabe. Aber umgekehrt, da hast du so einen riesigen Segen. So eine Veränderung. Da gibt es so eine Erneuerung, also, und auch Wirkungen auf das tägliche Leben, auf die Arbeit. Das ist wunderbar. Aber wir wollen das nächste Mal durchnehmen, weil da brauchen wir ein wenig Zeit. Ja, ich möchte einfach euch ermutigen, probiert das mal aus nächste Woche. Da Kolosser 3, 23, 24, wirklich so mal alles zu tun, innerlich, dass jemand sagt, ah, ich mache es gar nicht für den Chef. Ich mache es nicht mal nur für meinen Lohn. Ich mache es nicht nur mal für meinen Arbeitgeber, sondern zutiefst möchte ich für dich Leben in meiner Arbeit bringen. Überleg mal, das ist, und das muss man wie ausprobieren, versteht ihr? Ich habe es auch nicht gewusst, wenn da steht, ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn einen Lohn empfangen werdet als himmlisches Erbe. Habe ich nicht gewusst. Schlichtweg nicht gewusst. Und am Schluss kam ich durch Lebenserfahrungen da drin, da bei der Arbeit, wo es mir völlig ablöschte. Völlig ablöschte. Da habe ich gelernt, die Arbeit könnte ja ein Dienst sein. Bei dieser Arbeit, wo es mir völlig ablöscht, die ich am liebsten gar nie tun würde. Aber wenn das Geistliche hinkommt, das sagt, ich mache es ja nicht für Menschen, sondern ich mache es für Jesus, Auch da erlebt ihr wirklich die Herrlichkeit Jesu, das kann ich euch garantieren. Aber es ist ein Entscheid. Gebe ich mein Leben so hin? Aber ich sage euch, das lohnt sich unbedingt. Probiert es mal. Die nächsten 3 Wochen, 3 Wochen fahren wir weiter. Amen.